Sie hören einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert vom 1. Mai 2014.
Aus der Schule geplaudert.
Diskussion zur Bildungspolitik.
Neuigkeiten aus Thüringer Schulen.
Fragen zur Erziehung.
Mit dem Radioteam der GEW bei Radio Funkwerk.
Katrin Fitzthum und Richard Schäfer.
Wir wollen kein Mitleid und keine Almosen von euch, aber berichtet den Menschen in Deutschland, was hier passiert. Das ist eine Botschaft, die griechische Werktätige an junge Leute aus Thüringen, Vertreter des DGB, im vergangenen Jahr mitgegeben haben. Und einer von diesen Vertretern ist heute im Studio, Frank Lipschick. Herzlich willkommen, Frank.
Ja, hallo Richard. Es ist natürlich schön, dass du mich noch zu den Jungen zählst.
Ihr wart im vergangenen Jahr, im November, in Griechenland. Wie ist diese Reise zustande gekommen?
Man liest und hört ja immer relativ viel über die Situation in Griechen. Da machen auch ein paar hässliche Schlagworte die Runde, wie die Pleite-Griechen oder die faulen Griechen, die da nur auf der Haut liegen würden. Das war so ein bisschen quasi die Hintergrundmusik zu einem Vortrag, den es in Erfurt gab. Den hatte damals die Rosa-Luxemburg-Stiftung organisiert mit jemandem, der sehr eng mit Thessaloniki und Griechenland verbunden ist und der uns an dem Abend einen sehr eindrücklichen und auch erschütternden Eindruck dessen gegeben hat, welche Auswirkungen diese Krise in Griechenland auf das Leben und Arbeiten von Menschen dort hat. Unsere spontane Reaktion nach diesem Vortrag war, wir müssen dahin. Wir müssen uns selber ein Bild machen. Wir müssen das, was wir hier in den Medien teils verzerrt, teils ausschnittsweise nur serviert bekommen, quasi uns selber angucken. Wir wollen wissen, wie geht es den Menschen damit? Wie gehen die damit um mit dem, was sie dort erfahren? Und das war quasi Ausgangspunkt der Reise. Dann haben wir uns dran gemacht, zum einen Geld zusammenzusammeln, weil so eine Reise kostet ja auch Geld. Und natürlich zu gucken, wen sprechen wir an? Wer kann da mitfahren? Und dann ist im Prinzip quasi dieses Dreigestirn entstanden, DGB Jugend Thüringen, DGB Bildungswerk Thüringen und Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen. Und die drei haben dann die Reise quasi organisiert.
Und die haben dann auch vorbereitet, dass ihr in Griechenland entsprechend Ansprechpartner findet, an die ihr euch wenden könnt. Denn wenn man so einfach nach Griechenland kommt, kriegt man ja nicht spontan Kontakt. Als Deutscher wahrscheinlich schon gar nicht, oder?
Na, es ist beides richtig. Wir haben schon auch viel spontanen Kontakt bekommen, weil die Menschen auch spontan offen sind, freuen sich, wenn Leute kommen. Aber natürlich braucht man eine gewisse Vorbereitung und man braucht eine gewisse Ortskenntnis. Und das war im Prinzip eben dadurch gegeben, dass der Ralf, der auch diesen Vortrag gehalten hat, sich bereit erklärt hat, diese Reise mit uns zusammen zu planen. Und ohne Ralf hätten wir diese Reise nicht machen können, weil er war zum einen unser Dolmetscher, aber zum anderen eben auch unser Türöffner dort. Er hat viele Jahre selber ein halbes Jahr jeweils in Griechenland und in Deutschland gelebt, also kennt das Thessaloniki sehr gut und dort auch quasi die entsprechenden Organisationen und Menschen, Institutionen, die dort aktiv sind. Wir haben ein Vorbereitungswochenende gemacht mit all denjenigen, die mitgefahren sind. Wir haben uns quasi inhaltlich auf gewisse Themen vorbereitet, also sowohl geschichtlich als auch aktuell, so dass wir gesagt haben, es gibt in dem Sinne keine Reiseleitung, wir wollen ganz flache Hierarchien, alle sind an dieser Reise beteiligt und so haben wir uns das dann auch aufgeteilt. Also wir haben die einzelnen Punkte, die einzelnen Besuchsprogrammpunkte, die wir hatten, so aufgeteilt, dass immer zwei Personen Verantwortlichkeit hatten vor Ort und dass es jetzt nicht so eine Reiseleitung in dem Sinne gab.
Frank, bevor wir in die Details des Programms gehen, sag einfach mal kurz was zu Thessaloniki.
Na, Thessaloniki ist schon eine Großstadt. Also wenn man sich das Umland mit einrechnet, sind es fast 1 Million Einwohner. Das heißt, Thessaloniki ist die zweitgrößte Stadt Griechenlands nach Athen, hat eine sehr bewegte Geschichte. Also Nationalstaaten sind ja sowieso Konstrukte, aber eben der griechische, ähnlich wie der deutsche, ist eben auch relativ spät entstanden. Es gab erst im 19. Jahrhundert einen Rumpf Griechenland, wo Thessaloniki gar nicht dazugehörte. Also Thessaloniki gehörte zum Osmanischen Reich. Im Rahmen kriegerischer Auseinandersetzung war es so, dass die griechische Armee dann 3 Stunden vor der bulgarischen Armee nach Thessaloniki einmarschiert ist und wenn die quasi 3 Stunden länger gebraucht hätten, wäre Thessaloniki womöglich heute eine bulgarische Stadt. Dann hat Thessaloniki eine lange jüdische Vergangenheit, weil als die Juden im 15. Jahrhundert aus Spanien vertrieben worden sind, sind 20.000 sephardische Juden nach Thessaloniki gekommen. Also 20.000 Einwohner, muss man sich vorstellen, ist im Mittelalter eine Großstadt, also eine Metropole gewesen. Also eine komplette Metropole ist sozusagen nach Thessaloniki gekommen und die haben quasi die nächsten 450 Jahre auch die Stadt maßgeblich mitgeprägt. Über 40 Synagogen, also es war einfach eine sozusagen jüdische Stadt und eine, wo man sich immer klar machen muss, eine multikulturelle, multiethnische, multireligiöse Stadt, denn es gab dort quasi Osmanen, also die muslimischen Glaubens waren, es gab Griechen, es gab Bulgaren, es gab Serben, es gab diese ganzen Balkanvölker dort, das war also eine ganz vielfältige Stadt und das ist sozusagen erstmal die Vergangenheit von Thessaloniki, auf die ganz viel aufbaut auch.
Nochmal zum Reisedetail, wie lange wart ihr dort unten?
Wir waren im Prinzip eine Woche dort, wir sind montags losgeflogen und sonntags wieder zurück.
Es gibt auch eine kleine Dokumentation dazu, ihr habt eine Broschüre erstellt, die heißt Krise, Selbstorganisation und soziale Netze, Bericht einer Bildungs- und Solidaritätsreise nach Thessaloniki, erschienen beim DGB oder kann man beim DGB
Genau, es waren auch wieder die drei Organisationen, also die DGB-Jugend, DGB-Bildungswerk und die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die diese Broschüre am Ende noch zusammengestellt haben. Also die Teilnehmenden haben sie eigentlich zusammengestellt und den Druck organisiert, und so gesehen kann man die Broschüre auch bei allen dreien bekommen. Ich kann auch sagen, dass es die Broschüre natürlich auch im Internet gibt. Also wir haben einen eigenen Blog angelegt, den kann ich vielleicht jetzt schon mal sagen, können wir auch am Ende der Sendung natürlich nochmal verraten, aber wenn man solidarität.blogsport.eu, also Solidarität mit AE, .blogsport.eu anklickt, da findet man die Berichte auch nochmal im Internet zum Nachlesen.
Aus der Schule geplaudert. Die Sendung für Bildung und Erziehung auf Radio Funkwerk. Als Podcast zu hören unter www.gew-thüringen.de.
Frank Lipschick ist heute Gast in der Sendung Aus der Schule geplaudert, und er war mit einer kleinen Delegation im vergangenen Jahr in Griechenland. Frank, was waren Stationen eurer Reise?
Wir hatten zum einen erstmal einen Partner vor Ort, das war das Mikropolis. Das ist ein soziales Zentrum mitten in der Innenstadt Thessalonikis. Da gibt es ganz unterschiedliche Kollektive, die Sachen machen. Es gibt also einen Kneipenbetrieb, es gibt einen kleinen Direktvermarktungsladen, es gibt eine Tierklinik, eine Bibliothek und so weiter. Die waren quasi unser Anlaufpunkt und auch unsere Basis ein Stück weit. Und von dort haben wir dann aber ganz unterschiedliche Dinge gemacht, die zum einen natürlich was mit der Vergangenheit zu tun haben. Also wir waren zum Beispiel im Jüdischen Museum, denn ich hatte es eigentlich schon gesagt, Griechenland hatte einen sehr hohen Anteil an jüdischer Bevölkerung. Die ist zu 99% von den Deutschen bei der Besatzung im Holocaust auch vernichtet worden. Das war natürlich auch ein Teil, mit dem wir uns beschäftigt haben. Aber dann haben wir uns natürlich auch viel mit aktuellen Dingen beschäftigt. Wir waren zum Beispiel in einer besetzten Fabrik, die von den Arbeiterinnen und Arbeitern dort übernommen worden ist. Wir waren in einer Klinik, die sich gegründet hat. Der Hintergrund ist so ein bisschen, dass das Gesundheitssystem in Griechenland ja ziemlich zusammengebrochen ist und Leute gesagt haben, wir können die Leute nicht auf der Straße sterben lassen, und eine ehrenamtliche Klinik aufgebaut haben. Wir waren bei Kolleginnen und Kollegen von Coca-Cola, die sich schon als wir da waren, seit Wochen im Streik befunden haben. Und wir waren in einem besetzten Fernsehsender. Das sind jetzt nur so ein paar Stationen. Wir waren dann auch nochmal einen Tag außerhalb Thessalonikis, nämlich in Chalkidiki. Das ist eine Gegend, die einige vielleicht als Urlaubsregion kennen. Und dort gibt es Pläne für einen Goldtageabbau, der quasi die ganze Region in eine Mondlandschaft verwandelt. Und dort haben wir auch uns mit den dortigen Bürgerinitiativen getroffen.
Wenn man als Tourist nach Thessaloniki kommt, also nach Griechenland, wie erlebt man denn da die Krise als erstes? Was waren so eure ersten Eindrücke?
Na, die waren gemischt, würde ich sagen. Also wenn man vom Flughafen in die Stadt fährt, da gibt es eine Buslinie, mit der man dann reinfährt über die großen Einfallstraßen, dann sieht man schon, dass unheimlich viel Leerstand ist. Also Geschäfte, kleine Fabriken, das steht irgendwie alles leer. Auch so Werbetafeln, wo nichts mehr dran ist oder die total ausgeblichen sind, wo man sich denkt, irgendwas passt hier nicht sozusagen, das floriert hier nicht. Andererseits, wenn man unten am Boulevard lang geht, an der Strandpromenade, die Cafés sind abends trotzdem irgendwie auch voll. Also die Leute gehen trotzdem auch noch, zumindest die, die sich leisten können, weg. Dann sieht man wieder unheimlich viele Straßenhunde zum Beispiel, wo man sieht, da gibt es Hunde, die im Abfall mit Menschen um das Essen konkurrieren, weil es nämlich auch einfach Leute gibt, die sich nichts mehr zu essen leisten können und die dann in den Mülleimern wühlen. Also es sind so ganz vielfältige Eindrücke, die man da hat. Man hat einen Markt, der trotzdem natürlich schön ist, wo es ganz wunderbares Essen zu kaufen gibt. Also ich glaube, man kann beides sehen, je nachdem, wohin man seinen Blick wendet. Man kann sagen, Thessaloniki ist eine schöne Stadt mit einer malerischen Promenade und einem wunderschönen Markt, wo man auch gut essen kann. Und andererseits sieht man natürlich auch unmittelbar die Auswirkungen der Krise dort.
Hattet ihr Kontakt zu Jugendlichen, auch zu Studenten? Es gibt ja eine ganze Reihe von Hochschulen in Thessaloniki, die da also auch Studenten ziehen. Habt ihr da Kontakte gehabt?
Mit Studierendengruppen direkt hatten wir keinen Kontakt. An der Uni sind wir nur vorbeigegangen, aber wir waren zum Beispiel in einer ehemaligen Schule, die seit einiger Zeit besetzt ist, die jetzt den, wie ich finde, schönen Namen trägt, Schule zur Erlernung der Freiheit. Und da waren vor allem auch Studierende drin involviert. Die haben im Prinzip die Schule besetzt und haben das gemacht, was ich jetzt mal salopp eine autonome Volkshochschule nennen würde. Also da können Leute hinkommen, können Kurse anbieten, können sagen, hier, ich möchte einen Salsa-Kurs machen oder ich möchte gerne Japanisch lernen. Und dann wird eben geguckt, wer kann das, wer lernt dort wem etwas. Und dann gibt es quasi ein Angebot. Es gibt so ein kollektives Plenum, wo alle dann zusammenkommen. Es gibt dort auch einen Kneipenbetrieb, der von den einzelnen Gruppen betrieben wird. Das fand ich auch so ganz schön. Dann gab es dann so einen Übersichtsplan, Donnerstagabend macht die Pilates-Gruppe die Barschicht und am Freitagabend der Spanischkurs und so. Und der Ansatz ist schon zu sagen, die Leute sollen sich selbst quasi organisieren und sich selbst Sachen beibringen. Das war eins der explizitesten Dinge, die was mit Bildung zu tun hatten und wo auch Studierende explizit dran beteiligt waren.
Müssen die da was bezahlen, die Teilnehmer?
Nö, im Prinzip ist das erstmal kostenlos. Natürlich müssen die Unkosten irgendwie auch reinkriegen. Ein Thema, was relativ stark ausgeprägt ist, ist das Thema Direktvermarktung, Selbstversorgung. Also die haben auch in dieser Schule auf dem Schulhof zweimal in der Woche einen Markt, wo Leute, die direkt Sachen herstellen, also sei es Obst und Gemüse, aber auch Wein oder Seifen oder so, die kommen dann dahin und verkaufen das quasi direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher, um quasi so ein bisschen den Zwischenhandel auszuschalten. Und das ist so ein großes Thema dort. Gibt auch eine Fläche, wo ein paar hundert Leute zusammen in einer ehemaligen Kaserne zum Beispiel Gemüse anbauen und das dann quasi weitergeben, weil einfach die Nahrungsfrage, also ganz elementare Fragen eben auch durch die Krise auf die Tagesordnung gekommen sind.
Das heißt also, die Griechen mussten ihr Leben völlig umstellen, um sich überhaupt da über Wasser halten zu können.
Wenn man sich mal anguckt, wie die Krise sich ausgewirkt hat, war das, glaube ich, auch so, dass auch einige oder auch viele von denen, die wir getroffen haben, sich das vor 10 Jahren nicht hätten vorstellen können, dass das so kommt. Also das Staatsfernsehen ist über Nacht geschlossen worden. Also man muss sich vorstellen, zur Tagesschauzeit um 20 Uhr wird beschlossen, dass um 24 Uhr ARD, ZDF, MDR, WDR, NDR alles stillgelegt wird. Ja, fast ein Drittel der Griechinnen und Griechen hat keine Krankenversorgung mehr. Also über 3 Millionen Leute haben keinen Zugang mehr zu Medikamenten, zur Gesundheitsversorgung. Die Leute, wenn sie ein Jahr arbeitslos sind, bekommen kein Geld mehr. Also die haben einfach nichts mehr und müssen dann gucken, wie sie damit quasi über die Runden kommen. Und Betriebe haben geschlossen, die sich das auch vorher nicht hätten vorstellen können. Das heißt, viele Menschen sind mit einer Situation konfrontiert, von der sie nie geglaubt haben, dass sie irgendwann mal eintritt. Und damit müssen sie einen Umgang finden. Und das war auch das, was wir uns angeguckt haben, weil das ist natürlich schon spannend. Wie gehen Menschen in so einer Situation damit um?
Wie gehen denn die Griechen mit Deutschen um?
Muss ich auch wieder eine differenzierte Antwort geben. Also zum einen muss man sich nochmal die Geschichte angucken. Ich glaube, viele Griechinnen und Griechen haben sehr stark unter der Besatzung gelitten, die ja vom faschistischen Italien und Deutschland zusammen durchgesetzt worden ist. Aber die Griechinnen und Griechen haben sich auch sehr gewehrt damals. Griechenland ist eigentlich das einzige Land, was sich selbst befreit hat von der faschistischen Besatzung. Danach kamen die Amerikaner. Für die Amerikaner hatte das geostrategisch auch eine große Rolle. Das heißt, dieses Gefühl, irgendwie fremdbestimmt zu sein, auch durch andere Regierungen, zieht sich schon seit dem 19. Jahrhundert durch die griechische Geschichte. Also Griechenland hatte im 19. Jahrhundert zum Beispiel einen deutschen König, der installiert worden ist. Nach 45 wollte eigentlich eine Mehrheit der Bevölkerung keine Monarchie mehr. Dann wurde die Monarchie zwangsweise durchgesetzt von den Alliierten. Das war so ein bisschen der globale Tausch. Griechenland gegen Polen, also Polen in den Einflussbereich der Sowjetunion, Griechenland in den westlichen Einflussbereich. Dort gab es einen Bürgerkrieg nach 1945. Das heißt, dieses Bild, erstmal fremdbestimmt zu sein und nicht Herr oder Frau der eigenen Situation zu sein, ist relativ fest verankert. So. Und das gepaart natürlich mit den schrecklichen Auswirkungen der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg, schafft ein Bild, wo man jetzt wieder das Gefühl hat, fremdbestimmt zu sein. Und faktisch ist man es ja auch, wenn man sich das anguckt, was die Troika dort macht. Da kommen deutsche Ministerialbeamte hin sozusagen und geben den Kurs vor. Also es gibt natürlich auch eine Form von Fremdbestimmung und die wirkt sich auch auf den Umgang mit Deutschen aus. Und jetzt würde ich sagen, gibt es eben zwei Antworten darauf. Bei denjenigen, mit denen wir zu tun haben, war das überhaupt kein Thema. Die haben sich total gefreut, dass Leute kommen, sich für ihre Situation interessieren, in den Austausch treten wollen, auch von ihnen lernen wollen ja durchaus. Wir waren ja auch da, um uns anzugucken, was machen die Leute dort. Da wurden wir also sehr herzlich empfangen. Und auf der Straße gab es aber immer mal wieder auch Situationen, wo man damit konfrontiert wurde, dass man gesagt hat, hier Griechenland ist ja nur noch eine Kolonie von Deutschland, wo ich sagen würde, da muss man dann natürlich gucken, wie man damit umgehen. Also wenn einem das sehr aggressiv an den Kopf geworfen wird, muss man da jetzt auch nicht drauf reagieren. Aber ein gewisses Verständnis für die Situation muss man, glaube ich, schon aufbringen. Und die führt natürlich auch dazu, dass man auch da mal drauf angesprochen wird auf der Straße, ja.
Soweit das mal die allgemeine Situation. Und im nächsten Beitrag wollen wir uns dann mal ganz intensiv der Klinik widmen, die ihr besucht habt.
Sie haben Fragen zu den Themen der Sendung? Sie möchten Hinweise oder Kritiken loswerden? Aus der Schule geplaudert können Sie jetzt auch auf Facebook verfolgen. Unter der Internetseite www.facebook.com/pages/aus-der-schule-geplaudert.
Für knapp eine Woche waren Thüringer DGB-Vertreterinnen und Vertreter im vergangenen Jahr in Griechenland, im November war es, glaube ich, und Frank Lipschek, ein Teilnehmer davon, ist heute im Studio. Frank, ihr habt in eurer Broschüre auch intensiv und ausführlich berichtet über die Klinik der Solidarität. Eine Klinik, die seit 2011 entstanden ist. Kannst du uns kurz erzählen, wie es dazu kam?
Hintergrund war eigentlich erstmal die Situation von illegalisierten Migrantinnen und Migranten, weil man weiß ja, Griechenland liegt an den EU-Außengrenzen. Die haben Schwierigkeiten, sozusagen aus Griechenland dann wieder wegzukommen, leben teilweise eben auf der Straße und hatten keinen Zugang zur medizinischen Versorgung. Und da gab es eben Leute, die damals in Hungerstreik getreten sind, um gegen ihre Situation zu protestieren. Und es gab Ärztinnen und Ärzte, aber auch andere aus dem Gesundheitsbereich, die gesagt haben, okay, wir unterstützen diesen Hungerstreik und betreuen quasi die Streikenden. Daraus ist schnell die Idee entstanden, das zu verstetigen. Dann wurde quasi so eine Krankenstation eingerichtet, wo Menschen ohne Papiere hinkommen konnten. Und dann kamen eben die Auswirkungen der Krise und haben quasi wie so eine Welle über das Gesundheitssystem hinweggeschwappt. Und jetzt hat man eben eine Situation, wo in Griechenland rund 30% der Menschen keinen Zugang mehr zum Gesundheitssystem haben. Und man muss wissen, dass auch die griechischen Krankenkassen Schulden bei internationalen Pharmakonzernen haben. Teilweise ist es selbst so, dass Leute, die versichert sind, in der Apotheke auf Rezept keine Medikamente mehr bekommen. Das heißt, ich muss Geld auf den Tisch legen, so, um meine Medikamente zu bekommen. Und das kann im Extremfall bei chronisch Kranken einfach heißen, dass die sterben. Rund 150 Menschen, die im medizinischen Bereich tätig waren oder sind. Und dazu kommt nochmal ein Gutteil von Menschen, die das quasi logistisch unterstützen. Und die haben sowas wie eine große Arztpraxis, kann man sich vorstellen, mit ein paar Behandlungszimmer. Es gibt zwei zahnmedizinische Behandlungszimmer und auch einen Teil allgemeinmedizinische Behandlungszimmer, einen großen Apothekenraum. Und da können einfach Menschen, egal welchen Alters, egal welcher Nationalität und egal mit welchem Hintergrund, hinkommen und bekommt dort nach bestem Wissen und Gewissen und natürlich auch nach den Möglichkeiten eine medizinische Erstversorgung.
Wie kommt diese Klinik dann an Medikamente heran?
Das Ganze funktioniert rein spendenbasiert. Also es gibt im Prinzip entscheiden die Menschen, die sich dort engagieren, auch in einem Plenum, wie sie quasi sich verhalten. Und es wurde eben entschieden, keinerlei staatliche Hilfsmittel anzunehmen, um eben die Unabhängigkeit zu bewahren. Das heißt, man lebt davon, Spenden zu bekommen. Es gab in Griechenland und auch in Thessaloniki eine sehr breite Solidaritätswelle für diese Klinik. Also Künstlerinnen und Künstler haben Benefizkonzerte gegeben. In Kindergärten wurde Geld gesammelt. Also alle möglichen Leute stellen Geld zur Verfügung, damit eben die Kosten, die sich im Monat ungefähr auf rund 5.000 Euro belaufen, gedeckt werden können. Dazu gibt es dann aber auch noch Solidaritätskampagnen aus dem Ausland. Und auch wir haben gesagt mit unserer Reise, wir wollen gucken, ob wir vielleicht ein bisschen Geld zusammenbekommen, was wir der Klinik dann zur Verfügung stellen können.
Du hast jetzt gesagt, dass Klinikpersonal, die entscheiden im Plenum. Das ist ja, sind ja Dinge, die sie vorher wahrscheinlich nicht gemacht haben. Denn jedes Gesundheitswesen oder die meisten Gesundheitswesen sind ja so hierarchisch aufgebaut. Jetzt entscheiden die im Plenum. Wie sind die darauf gekommen?
Ja, das fand ich auch interessant. Das war so ein vielleicht auch durchgehender Punkt bei vielen Projekten, die wir gesehen haben. Deswegen haben wir das ja auch so ein bisschen mit in den Titel unserer Broschüre reingeschrieben, nämlich das Thema Selbstorganisation. Also wie geht man in der Situation damit um, wo die überkommenen Strukturen nicht mehr funktionieren und man Sachen neu machen kann? Da gab es natürlich auch Gruppen, die das vorher schon gemacht haben. Also linke, linksradikale Gruppen haben schon immer im Plenum entschieden. Und dann gab es schon einige Projekte, wo es eben so einen Wissenstransfer, sag ich mal, gegeben hat. Also man hat sich eben kundig gemacht, wie machen das andere, wenn 100 Leute was zusammen entscheiden müssen. Wie nimmt man alle mit? Weil wenn ich nicht alle mitnehme, steigt vielleicht ein Teil aus und sagt, ja, wenn ich jetzt, dann mache ich nicht mehr mit. Also das sind auch natürlich alles total spannende Lernprozesse gewesen, die man auch gesehen hat. Und ja, das war so eigentlich fast bei allen Projekten so Common Sense, dass die gesagt haben, ja natürlich, klar, wir haben einmal in der Woche Plenum und wenn Sachen anliegen, dann entscheiden wir das gemeinsam und da wird niemand übergangen. Aber einen Erfahrungsschatz, wo auch viele wirklich stolz drauf waren und zu sagen, also egal wie das in Griechenland weitergeht und wir wissen nicht, ob wir mit diesem Weg erfolgreich sind, das kann alles noch schlimmer werden und alles zusammenbrechen, aber wir haben eine Erfahrung in unserem Leben gemacht, die kann uns so schnell niemand mehr nehmen. Das hat unglaubliche Ausstrahlung gehabt.
Lernprozesse setzen ja voraus, dass da auch Erfolge verzeichnet werden. Woran messen denn die Leute ihre Erfolge?
Die Verhältnisse sind eigentlich immer schlimmer geworden. Und jetzt gab es ganz unterschiedliche Momente. Also ich fand zum Beispiel, dass die Gewerkschaften relativ rat- und hilflos damit umgegangen sind, weil für die ist natürlich auch alles weggebrochen und zusammengebrochen. Die hatten irgendwie keine wirkliche Antwort darauf und da war die Stimmung auch eher nicht mehr so kämpferisch. In der Klinik ist es wiederum so, würde ich sagen, da sieht man natürlich auch viele Erfolge im Kleinen. Also zum einen erlebt man diese unglaubliche Solidarität sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland. Zum Beispiel der österreichische Gewerkschaftsbund hat eine zentrale Kampagne für die Klinik der Solidarität in Griechenland mitgestartet. Die haben fast 50.000 Euro in Österreich eingesammelt. Und das sind natürlich auch Sachen, die Menschen vor Ort Mut machen, wenn sie Unterstützung kriegen, merken, sie sind nicht allein. Und ich glaube, bei vielen dieser Dinge geht es natürlich einerseits um materielle Dinge. Also es geht an manchen Stellen muss man sagen, wirklich ums nackte Überleben. Aber andererseits geht es im Kern, glaube ich, ja auch darum, was für eine Gesellschaft möchte man haben. Will man eine Gesellschaft, die auf Solidarität, auf Unterstützung und auf der Bedürfnisbefriedigung aller möglichst beruht, oder will man eine Konkurrenzgesellschaft? Und wenn man sich einmal für den einen Weg entschieden hat und bekommt da natürlich unglaublich viel auch Rückmeldung, ist das natürlich für die Leute, die sich auf diesen Weg gemacht haben, irgendwie auch motivierend.
Zurück zur Klinik nochmal. Hat dieses Beispiel dieser Klinik in Thessaloniki auch nachhaltige Effekte im ganzen Land hervorgerufen?
Es gibt auch in Athen, glaube ich, sogar mehrere so ähnlicher Kliniken, die es dort gibt. Und die Effekte sind natürlich auch so, sie versuchen, wie gesagt, sie sind nicht nur karitativ unterwegs, sondern sie versuchen immer, das zu verknüpfen mit einer öffentlichen Aussage und zu sagen, das System ist ein Problem. Also wir brauchen wieder ein Gesundheitssystem, weil natürlich ist auch klar, das, was die Leute dort machen, ist Elendsverwaltung. Die versuchen quasi, die schlimmsten Folgen abzufedern. Aber sie können natürlich das Problem nicht lösen. Und das Problem liegt auf einer anderen Ebene. Und da, finde ich, haben sie aber auch teilweise ganz interessante Ansätze. Sie gehen zum Beispiel einmal im Monat mit schwerkranken Menschen und, wenn es geht, einigen Journalisten konkret in die Klinik, in die Chefetage, ins Büro und sagen, hier sind 6 Leute, die müssen operiert werden. So, wie viel übernehmen sie? Und dann gibt es einen gewissen öffentlichen Druck und dann kann sich auch so ein Leiter von einer privaten Klinik überlegen, was mache ich jetzt? Damit habe ich zum einen quasi etwas zum Thema gemacht und zum anderen Menschen konkret geholfen. Also das fand ich so eine ganz interessante Form auch der öffentlichen Auseinandersetzung.
Also auch wie Druck entsteht, und da kann man natürlich sich auch als Klinikleiter dann nicht wehren. Aber das sind ja auch alles Erfahrungen, die die Klinik der Solidarität erstmal sammeln musste, dass das so geht, dass es diese Möglichkeiten gibt.
Genau, und da haben sie, glaube ich, relativ viele positive Erfahrungen gemacht. Trotzdem ist es so, seitdem wir zurück sind aus Griechenland, hat sich die Situation eigentlich eher dramatisch verschlimmert, weil es wurden ja alle staatlichen Polikliniken geschlossen, es sind 7000 Ärzte auf die Straße gesetzt worden und ich glaube, mehrere hundert Polikliniken im ganzen Land sind einfach dicht gemacht worden. Da hat sich eigentlich die Situation im Gesundheitswesen für viele Menschen nochmal seitdem eigentlich verschlimmert, ohne dass es da in Europa irgendwie einen Aufschrei geben würde.
Aus der Schule geplaudert.
Radio Funkwerk. Die Lizenz zum Selbermachen.
Die Situation in Griechenland steht in den oder wird in den Medien ganz anders dargestellt, als man sie selbst erlebt. Frank Lipschick war in Griechenland und hat die Wirklichkeit bisher in einigen Beiträgen jetzt schon geschildert. Frank, ihr seid auch in einem Betrieb gewesen. Du hast vorhin gesagt, Coca-Cola, der Betrieb in Thessaloniki wurde lange Zeit auch bestreikt. Und da gab es also erhebliche Auseinandersetzungen der Belegschaft mit der Betriebsleitung. Worum ging es da konkret?
Na, man muss wissen, dass die Coca-Cola Hellenic Bottling Company, also das griechische Coca-Cola sozusagen, ist der zweitgrößte Cola-Konzern der Welt. Also nach den US-amerikanischen Cola ist es der größte Lizenznehmer, ist in Europa zuständig für den Vertrieb in 28 Ländern gewesen und war auch in Griechenland der größte börsennotierte Unternehmen und auch ein großer natürlich Steuerzahler. Die haben eben schon vorher beschlossen, ihren Firmensitz in die Schweiz zu verlegen im Jahr 2012. Und nun gibt es in Thessaloniki konkret, gab es eine Apfelanlage von Coca-Cola und die sollte nach Bulgarien verlegt werden oder ist faktisch auch nach Bulgarien verlegt worden. Und die Kolleginnen und Kollegen dort sind im Prinzip auf die Straße gesetzt worden. Und das wollten die sich natürlich nicht gefallen lassen und haben zusammen mit ihrer Gewerkschaft, also es ist eine relativ kleine Gewerkschaft, haben sie eben einen Streik organisiert. Und als wir eben dort waren, haben sie gerade eine Kampagne gestartet, eine ganz große, wo sie versucht haben, mit ihren Mitteln, die sie als kleine Gewerkschaft haben, quasi auf das Thema aufmerksam zu machen und sich vor allem auch dagegen zu wehren, dass Coca-Cola sich irgendwie immer noch so als soziales Unternehmen darstellt und was sich Schulsponsoring und so ein Kram gemacht hat, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Und wir sind dann auch direkt quasi an Streiktor an das Werk mit hingefahren und haben die Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort besucht.
Ich habe in eurer Broschüre gelesen, dass die Firmenleitung dann versucht hat, den Beschäftigten eine Abfindung zu geben und damit auch zu werben und die mit dieser Abfindung auch unter Druck zu setzen, indem Chefs zu Hause bei den Leuten angerufen haben, um die Familienangehörigen da ein bisschen unter Druck zu setzen.
Ja, man muss sich natürlich nochmal klar machen, was heißt das für die Leute, wenn sie da ihren Job verlieren, vor allem wenn sie einen Job verlieren, wo sie keine ordnungsgemäße Kündigung bekommen, also wo die Kündigungsfrage umstritten ist. Solange die Kündigungsfrage umstritten ist, bekommen die Leute gar kein Geld, weil sie bekommen keinen Lohn mehr und haben aber auch keinen Anspruch quasi auf irgendeine Form von staatlicher Unterstützung, weil die Situation unklar ist. Das heißt, die Leute haben wirklich nicht, haben einfach null Einkommen. In so einer Situation geraten natürlich auch Familien unter einen gewissen Druck. Nehme ich lieber den Spatz in der Hand oder warte ich auf die Taube, kämpfe ich für die Taube auf dem Dach sozusagen? Und da wurde auch individuell geguckt, wie kann man einzelne Leute vielleicht dazu bringen, doch die Abfindung zu nehmen, um quasi die Streikfront oder die Unterstützung im Unternehmen innerhalb der Belegschaft irgendwie auch aufzuknacken. Andererseits haben zum Beispiel die Teil der Pepsi-Arbeiter, die, also es gibt auch noch vom Pepsi-Konzern, von der Konkurrenz quasi dort eine Apfelanlage, und die Pepsi-Arbeiter haben Teil ihres Lohnes zusammen in den Topf geworfen, um es den Coca-Cola-Arbeitern zu geben. Also eine Solidarität von Getränkemittelarbeiterinnen und Arbeitern über die Betriebsgrenzen hinaus. Zwar sozusagen dort ein Stück weit auch die Antwort auf den Versuch der Unternehmensleitung, die Leute eben zu spalten und Einzelne dazu zu bringen, quasi auszuscheren.
Aus der Schule geplaudert. Die Sendung für Bildung und Erziehung auf Radio Funkwerk. Als Podcast zu hören unter www.gew-thüringen.de.
In Griechenland gibt es also eine Welle der Solidarität. Die Menschen finden zusammen, lernen zusammen zu entscheiden. Trotzdem ist die Situation für uns hier in Deutschland nach wie vor unübersichtlich. Gast im Studio ist heute Frank Lipschick, der in Griechenland war. Frank, ihr habt auch erlebt, oder du hast vorhin gesagt, die Fernsehsender, die Nachrichtensender wurden der Reihe nach abgeschaltet, um natürlich Kosten für das Personal hauptsächlich zu sparen. Ihr seid aber bei einem freien Radio oder bei einem freien Fernsehsender gewesen, den es zu dem Zeitpunkt noch gab.
Genau, wobei diese Kosteneinsparung kann man gleich mal in Frage stellen, weil zeitgleich ja ein neuer staatlicher Sender eingerichtet worden ist, der jetzt viel mehr kostet. Aber oberflächlich war es erstmal so, dass der Vorwurf war, der staatliche Fernsehen und überhaupt Rundfunk kostet zu viel Geld. Und es gibt ja auch das Spardiktat der Troika, das heißt, staatliche Gelder sollen eingespart werden. Und die Situation war eben folgende, dass im Prinzip über Nacht im Juni 2013 angekündigt wurde, also in den Abendnachrichten wurde angekündigt, dass im Prinzip der staatliche Rundfunk abgeschaltet wird um 24 Uhr. Also wie gesagt, für unsere Verhältnisse erstmal unvorstellbar, aber Realität in Griechenland, das heißt ab 24 Uhr sollte der Rundfunk stillgelegt werden. Und das hat natürlich schon zu einer großen Empörung, vor allem von den Beschäftigten, aber auch von der Bevölkerung gesorgt. Also noch in derselben Nacht sind in Thessaloniki Tausende von Menschen an das Rundfunkgebäude gekommen und haben sich quasi um das Rundfunkgebäude aufgestellt und haben es damit natürlich auch ein Stück weit geschützt. Und ein größerer Teil der Belegschaft hat eben beschlossen, dass sie erstmal weitermacht. Die Situation war völlig unklar. Das waren, muss man auch klar sagen, dass der staatliche Rundfunk natürlich auch einer gewissen politischen Steuerung unterlag in der Vergangenheit. Ist hier auch mal so eine Frage beim öffentlichen rechtlichen Rundfunk, aber was ich auch in Österreich beim ORF gibt es immer wieder die Diskussion über politische Einflussnahme. In Griechenland gab es natürlich auch eine politische Einflussnahme. Und jetzt waren auch dort die Journalistinnen und Journalisten genau dieser Situation ausgesetzt. Die politische Einflussnahme war nicht nur weg, sondern die Politik hatte dafür gesorgt, dass sie von einem Tag auf den anderen quasi eigentlich ihre Aufgabe los waren. So, und ein Teil derjenigen sind dann gewechselt, als der Staat beschlossen hat, einen neuen Rundfunk aufzubauen. Aber ein größerer Teil, also etwas mehr als die Hälfte, rund 400 Beschäftigte, sind dort geblieben. Das war in Athen genauso wie in Thessaloniki. Also Thessaloniki hat quasi die regionale Versorgung, so ein bisschen vielleicht wie, würde man sagen, hier der MDR oder so, sichergestellt. Und die Kolleginnen und Kollegen dort haben einfach gesagt, wir machen weiter. Wir senden jetzt weiter. Wir kriegen zwar kein Geld dafür, aber wir haben noch das technische Equipment. Das ist ja immer die Frage nach den, ganz klar nach den Betriebsmitteln, wie in vielen solcher Situationen. Und hatten zunächst sogar auch noch den Zugang über die European Broadcast Union zur Satellitenausstrahlung und haben also einfach gesagt, wir machen unser Programm weiter. Und auch da gab es auf einmal natürlich Veränderungsprozesse, weil es eben keine Vorgaben mehr gab, sowohl die konkreten Vorgaben als auch, man kennt es ja, die Schere im Kopf, worüber berichtet man, wie kritisch berichtet man über den Regierungskurs, wenn man am Ende natürlich auch von der Regierung ein Stück weit abhängig ist, all das war weg. Und seitdem ist das Fernsehen unglaublich und auch das Radio unglaublich aufgeblüht, weil eben die Themenvielfalt zugenommen hat, die Interviewpartner, die Vielfalt zugenommen hat und die Leute auf einmal sich auch mit Sachen beschäftigen, die sie vielleicht vorher in den Medien nicht so berichtet haben, weil in Griechenland gilt das Gleiche wie das, was du für hier in Teilen natürlich auch gesagt hast, nicht alle Themen sind so beliebt und über alles berichtet man vielleicht unbedingt gleichwertig und auf einmal gab es die Möglichkeit, Sachen anders zu machen und auch dort gibt es quasi unglaubliche Lern- und Veränderungsprozesse, wo Leute in der Situation konkret auf einmal Sachen anders machen.
Also das Radio oder Fernsehen hat dann auch eine andere Akzeptanz in der Bevölkerung bekommen, wenn sie anders berichten. Ne?
Genau, interessanterweise war das vorher so ein bisschen schnarchnasig, galt halt auch so ein bisschen als Staatssender, so hatte gar nicht so eine hohe Akzeptanz. Und mit der Veränderung auf einmal haben ganz viele Leute, also mehr Leute als vorher eigentlich, dem Programm gefolgt und hatten auch das Gefühl, sie sind quasi in das Programm viel besser mit einbezogen. Weil, wie gesagt, ich habe gesagt, es standen halt auch tausende von Leuten draußen vor der Tür und hatten eine unmittelbare Anbindung. Auch wenn man jetzt dort noch hinkommt, hängt eben alles noch voll mit Transparenten. Mittlerweile ist ERT in Athen geräumt worden von der Polizei, aber in Thessaloniki geht es quasi immer noch weiter. Und auch dort hat man gemerkt, dass es waren professionelle Journalistinnen und Journalisten, die auf einmal in eine Situation reingeraten sind, wo sie Erfahrungen machen, von denen sie halt nie geglaubt haben, dass sie sie machen würden.
Ist ja anzuerkennen, dass sie weitermachen, ne? Dass sie da sich neue Aufgabenbereiche suchen.
Ja, und sie haben es eben auch geschafft, das fand ich auch nochmal ganz interessant, mit den ganzen Oppositionsparteien zu reden, dass alle Oppositionsparteien, also außer der an der Regierung beteiligten Parteien, geht niemand zu dem neuen Staatsfernsehen. Das heißt, es gibt einen Boykott des neuen Fernsehens. Man kann wirklich sagen, das neue Fernsehen ist ein Regierungsfernsehen, weil eben nur Vertreterinnen und Vertreter der Regierung dorthin gehen und es gibt sozusagen dort keinen Pluralismus, während es bei dem jetzt quasi als selbstverwaltete Medieneinheit agierenden ehemaligen Staatsfernsehen, die den Pluralismus gibt, weil die eben jetzt ganz unterschiedliche Leute und natürlich auch soziale Bewegungen, Bürgerinitiativen und so weiter ins Studio hören. Das fand ich ganz bemerkenswert, dass ihnen das quasi gelungen ist, die Opposition dazu zu bringen, den neuen Staatsfernseher zu boykottieren.
Das ist der neue Fernsehsender wird also komplett boykottiert und man wendet sich diesen freien Sendungen oder Sendern zu, die da sich etabliert haben.
Genau, man kann nicht sagen etabliert haben, weil im Prinzip das sind professionelle Journalisten. Also die machen das. Das ist den einen Mann, den wir getroffen haben, ist sowas wie der Klaus Bettnarz Griechenland. Also das sind wirklich hochqualifizierte Journalistinnen und Journalisten gewesen und die es eben jetzt unter den widrigen Bedingungen trotzdem versuchen, quasi hochwertigen Journalismus weiter aufrecht zu erhalten. Genau, aber das ist eine interessante Geschichte, ja.
Frank Lipschick ist heute im Studio und berichtet voller Elan über seinen Besuch in Griechenland. Welche Möglichkeiten hat man denn jetzt von Deutschland aus oder von Thüringen aus, dem Griechen zu helfen?
Ich würde sagen, es gibt zweierlei. Natürlich kann man zuerst mal zu unseren Veranstaltungen kommen und sich informieren. Wie gesagt, ich weise nochmal darauf hin, morgen Abend gibt es um 17 Uhr im Filler eine Diskussionsrunde in der Schillerstraße 44 mit zwei Kolleginnen von aus Thessaloniki direkt. Und man kann sich natürlich auf unserem Blog bzw. in unserer Broschüre erstmal informieren. Also auf dem Blog gibt es auch nochmal Termine. Wir machen auch regelmäßig noch Veranstaltungen. Es gibt jetzt im Mai noch eine Veranstaltung in Gotha am 21. um 18 Uhr im Gewerkschaftsladen dort und vorher schon in Eisenach. Also da kann man erstmal mit uns Kontakt aufnehmen. Wir haben natürlich auch, obwohl wir sozusagen erstmal politisch agieren wollen, auch auf Nachfrage gesagt, okay, man kann bei uns auch Geld spenden. Also wenn jetzt Leute sagen, konkret eins der Projekte würde mich interessieren, gibt es ein Spendenkonto bei der DGB-Jugend, wo wir das Geld dann einfach sammeln und weiterleiten. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir hier in Deutschland die Diskussion darüber anstoßen, in was für einem Europa wollen wir eigentlich leben. Ich glaube, das ist einfach die Kernfrage. Oder was für eine Welt womöglich sogar am Ende. Also ich habe schon das Gefühl, dass es gerade eine große Auseinandersetzung ist zwischen einer Gesellschaft, die auf Konkurrenz beruht und auf Wettbewerb oder auf der Frage, inwieweit wollen wir eigentlich eine andere Welt. Und wenn wir glauben, dass eine andere Welt möglich ist, dann heißt das natürlich auch, dass wir uns hier konkret in Thüringen, in Erfurt, in Deutschland dafür engagieren müssen.
Zur Diskussion anregen über die Situation in Griechenland, das will, glaube ich, auch Landolf Scherzer mit seinem Buch. Du hast das Buch mitgebracht. Du hast es wahrscheinlich in Vorbereitung auf die Reise gelesen oder danach.
Das Buch gab es ja noch gar nicht. Das ist ja gerade jetzt erst erschienen zur Leipziger Buchmesse, was aber trotzdem ganz interessant war, dass also Landolf Scherzer auch in Thessaloniki war. Und er hat vieles von dem, was wir gesehen haben, auch gesehen und hat darüber, wie gesagt, ein Buch geschrieben, Stürzt die Götter vom Olymp. Das andere Griechenland, so heißt es, ist im Aufbau Verlag erschienen. Landolf Scherzer geht auch immer mal auf Lesereise. Wir hatten auch Kontakt mit ihm. Also wer jetzt noch einen Lektüre-Tipp sucht und quasi eher auch eine reportagehaft literarischere Verarbeitung haben möchte, dem sei das Buch von Landolf Scherzer ans Herz gelegt. Wie gesagt, sonst haben wir unsere Erfahrungen in unserer Broschüre verarbeitet. Die gibt man, wie gesagt, auch bei der DGB-Jugend beziehungsweise beim DGB-Bildungswerk oder der Rosa-Luxemburg-Stiftung bekommen kann.
Frank, vielen Dank für die kompakten Informationen und ich drücke euch die Daumen für die nächsten Veranstaltungen, dass es da ganz viele Interessenten gibt oder Interessenten gibt, die auch vielleicht Wege finden, den Griechen da noch mehr zu helfen. Dankeschön, dass du da warst.
Ja, bitteschön.
Sie hörten einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert vom 1. Mai 2014, zusammengestellt von Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.